Sie haben eingeschaltet bei Radio Gloria, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Unter dem Titel «König der Barmherzigkeit» hielt Dr. Michael Hesemann in der Wallfahrtskirche Maria Schutz am Semmering in Österreich Vorträge zu den Erscheinungen von Sievernich. Nach der Jahrtausendwende kam es in Sievernich, ein Ort ca. 30 Kilometer südwestlich von Köln in Deutschland, zu Erscheinungen der Gottesmutter. Dort offenbarte Maria drei Schlüssel zur Zukunft Europas und der Kirche. 13 Jahre später begann eine zweite Erscheinungsserie, in der Christus als König der Barmherzigkeit in Kindsgestalt die irrende Welt zur Umkehr ruft. Die Botschaften von Sievernich werden bekannt gegeben, ohne dem Urteil der katholischen Kirche vorgreifen zu wollen. Hören Sie heute den ersten Teil mit Dr. Michael Hesemann, König der Barmherzigkeit, über die Erscheinungen von Sievernich.
Es ist uns heute eine große Freude und eine Ehre, hier in Maria Schutz einen beachtenswerten Mann begrüßen zu dürfen, Herrn Dr. Michael Hesemann. Herzlich willkommen in unserer Mitte. Ihr dürft mal klatschen, obwohl ihr in der Kirche seid. Ein Lebenswerk vorzustellen ist mir leider nicht möglich, aber ein paar Anhaltspunkte habe ich gefunden, oder besser gesagt der Pater Markus. Herr Dr. Hesemann gehört zu den bedeutendsten und profunden, traditionsbewussten Kirchenhistorikern. Er hat Zugang zu den geheimen vatikanischen Archiven. Er ist Autor, Referent, Forscher, Archäologe, Dokumentarfilmer. Die Huffington Post bezeichnet ihn sogar als einer der wichtigsten Religionsgeschichtler der Welt. 41 Bücher wurden in 16 Sprachen übersetzt und erreichten eine Gesamtauflage von fast 2 Millionen Exemplaren. Und er ist vor allem ein wirklicher Kenner der Marienwallfahrtsorte weltweit. Und schön ist, dass Sie auch ein Marienverehrer sind und nicht nur ein Wissenschaftler, der sich mit der Mutter Gottes beschäftigt. Er kommt ganz von der Tradition der Kirche her, was mir persönlich ein wichtiges Anliegen ist. Ich sage es ja ab und zu in den Predigten. Wir haben einen solchen Schatz in der Kirche, eine geronnene Erfahrung von 2000 Jahren des Menschen mit Gott und der Offenbarung Gottes. Und ich kann nur jeden immer wieder ermutigen, in diesem Schatz, sich aus diesem Schatz heraus sich beschenken zu lassen. Es gibt eine Sicherheit auch im Heute und in der Einordnung der Gegebenheiten, in denen wir leben. Und er wird heute zu uns sprechen über den König der Barmherzigkeit und die Erscheinungen von Sievernich 2000 bis 2022. Sievernich ist ein kleines Dorf in der Voreifel in der Nähe von Aachen, wo sich seit dem Jahr 2000 mit Unterbrechungen einer Familienmutter, so wie uns gesagt ist, das Jesuskind erscheint und ihr Botschaften schenkt. Jesus offenbart sich dort als König der Barmherzigkeit. Ich möchte auch dazu sagen, wir greifen hier dem Urteil der Kirche über private Offenbarungen natürlich nicht vor. Aber es hat in der Kirchengeschichte immer Leute gegeben, die sich der Privatoffenbarungen angenommen haben und nur so konnten sie auch in die Kirche finden. Also in diesem Sinn, die Kirche darf das alles beurteilen, aber wir freuen uns an diesen Botschaften und wir freuen uns, dass Sie jetzt bei uns sind und uns diese Geheimnisse ein wenig näher bringen und erschließen. Noch einmal herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind.
Danke. Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier in dieser wunderschönen Wallfahrtskirche und daheim am Livestream. Wir Christen glauben an einen lebendigen Gott. im Gegensatz meinetwegen zu den Deisten, zum Beispiel den Freimaurern, die glauben, Gott hätte irgendwann einmal die Welt geschaffen und wäre dann in den Ruhestand gegangen und wäre eine Art Deus Emeritus. Aber nein, wir haben sowohl die Schriften des Alten Testamentes wie des Neuen Testamentes, die gesamte Heilige Schrift, die belegt, wie in der gesamten Geschichte der Menschheit Gott immer wieder eingriff und Boten Gottes, Propheten, die Menschen gewarnt haben, wenn sie irgendwelche Irrwege gingen. Und die Grundbotschaft der christlichen Prophetie lautet immer, wenn dann, wenn weiter der Irrweg gegangen wird, dann drohen die Folgen. Und die Folgen sind in der Regel unangenehm. Wenn aber umgekehrt wird, wenn man darauf hört, wenn man den Irrweg korrigiert, und dafür braucht man, um den richtigen Weg zu finden, keine Privatoffenbarungen, den findet man in der Heiligen Schrift, dann kommt Wohlstand und Frieden. Botschaft von Fatima zum Beispiel, wenn die Menschheit Gott weiter beleidigt, dann kommt noch ein schlimmerer Krieg, kommt Verfolgung der Kirche. Wird Russland seine Irrtümer, den Kommunismus in der Welt verbreiten. Aber wenn die Menschen umkehren, dann kommt Frieden. Wenn der Papst dann Russland meinem unbefleckten Herzen weiht, wird es sich bekehren und der Welt wird eine Zeit des Friedens geschenkt werden. Kein ewiger Friede, aber immerhin, wir hatten dann nach der Wende, die wir ja auch dem Zusammenwirken von Johannes Paul II., der wiederum die Botschaft von Fatima befolgte, und Michail Gorbatschow, der gerade verstorbene sowjetische Präsident, Generalsekretär der KPDSU, der ja mit Glasnost und Perestroika diese Öffnung, diese Wende möglich gemacht hat, dass dann die Mauern fielen und wirklich Europa vereint war, der Kalte Krieg vorüber war und 33 Jahre Frieden herrschten. Und wer daran Zweifel hat, wer sagt, ja, war die Weihe denn gültig? Wir haben doch heute wieder einen Krieg. Wir haben den Ukraine-Krieg. Da muss ich sagen, meine Damen und Herren, die Gottesmutter hat nicht vom ewigen Frieden gesprochen. Wie haben wir die vergangenen 33 Jahre genutzt und verbracht? Haben wir Gott gedankt für den Frieden? Sind wir gläubig geworden? Haben wir uns bekehrt? In Russland fand eine Bekehrung statt. Heute ist der Großteil der Bevölkerung wieder christlich. Aber das natürlich nicht von Fehlern auf Verbrechen der Politik abhält. Aber ich meine, in Österreich haben wir ja auch viele, viele wunderbare Katholiken und dennoch macht die Politik nicht immer alles richtig, um es vorsichtig zu formulieren. Und auch in gut katholischen Ländern wie Portugal oder Polen macht die Politik auch mal den einen oder anderen Fehler. Aber haben wir denn in den 33 Jahren Gott gedankt? Wie oft haben wir Gott gedankt für den Frieden? Enorm selten. Wir veranstalten nun in Berlin am 12. Oktober Deutschland dankt Maria, eine Lichterprozession mit der Fatima-Madonna durch das Brandenburger Tor, weil 33 Jahre lang in der Bundeshauptstadt der Bundesrepublik Deutschland keiner Maria gedankt hat. In Fatima steht ein Fragment der Berliner Mauer, was nicht von den deutschen Katholiken, nicht mal von den deutschen Bischöfen, sondern von portugiesischen Gastarbeitern gestiftet wurde. Es dauerte 33 Jahre, dass Deutschland Maria für die Wiedervereinigung dankt. Im Gegenteil, in den 33 Jahren haben wir im Westen immer gottloser gelebt. Hat die Kirche viele, viele Mitglieder verloren, wurde die Kirche in den Medien diffamiert, wurden Päpste, heiligmäßige Päpste wie Johannes Paul, wie Benedikt, wie nun Franziskus von den Medien diffamiert. und wurden Schandgesetze eingeführt. Ein drittes Geschlecht in Deutschland, die Homo-Ehe und viele andere Dinge, Abtreibungen liberalisiert, der Massenmord an ungeborenen Kindern weiter betrieben. Ich habe gerade gelesen, seit Wade und Roe, der damaligen Gerichtsentscheidung 1975 in den Vereinigten Staaten, sind weltweit 3 Milliarden Kinder im Mutterleib ermordet worden. Ein Drittel der Weltbevölkerung, meine Damen und Herren. Und da fragen wir, warum wir nicht ewigen Frieden haben. Im Alten Bund immer wieder prophetische Aufrufe. Jeremia, Jesaja. Wenn ihr umkehrt, dann wird die Gefahr im Fall von Jesaja, der Assyrer ansturm, eine Großmacht, die brutalste Großmacht der antiken Welt, die Menschen zerstümmelt und gefällt hat zu Hunderten und Tausenden, rückte gegen Juda vor. Aber weil der König sich bekehrt hat, weil der König eine religiöse Reform durchführte, König Hiskia, scheiterte die Belagerung von Jerusalem, weil Tausende von assyrischen Soldaten starben, wohl an einer Seuche starben. Und Jerusalem wurde verschont. 100 Jahre später, der Prophet Jeremia mit dem gleichen Aufruf, die haben natürlich wieder die alten Irrwege eingeschlagen. Schon der Sohn von Hiskia, der Manasse, hat schon wieder die Irrwege eingeschlagen und heidnische Götter verehrt und in den Tempel Jahwes heidnische Idole aufgestellt. Und da war keine Umkehr und Babylon hat Jerusalem in Schutt und Asche gelegt. Die auf Assyrien folgende Großmacht. Wenn wir das, wovor wir momentan Angst haben, Teuerung, Krieg, Versorgungsengpässe verhindern wollen, brauchen wir eine Umkehr. Und wir brauchen nicht die Illusion haben, das verschaffen doch eh nicht, dass wir die gesamte Bevölkerung umdrehen. Nein, es genügt, dass wir immer mehr werden, wir die Beter, wir die Marienverehrer, wir die Gläubigen. Das beste Beispiel dafür, Sodom und Gomorra. Das hat man lange für eine Legende gehalten. Mittlerweile, ich habe ein Buch darüber geschrieben, die Bibel hat recht, liegt dort vorne, haben Archäologen ausgegraben. Da war wirklich eine Stadt vor 3800 Jahren, die durch eine Meteoritenexplosion über dem Toten Meer von einer Feuerwalze und einer Druckwelle niedergerissen wurde, wo Temperaturen bis 4.500 Grad herrschten, wo Menschen von der Druckwelle auseinandergerissen wurden, wo Keramik verglaste. Die Geschichte von Sodom und Gomorra stimmt. Und da, bei der Ankündigung Abraham gegenüber, schacherte Abraham mit Gott, wenn 100 Gerechte in Sodom leben, wenn 50 Gerechte in Sodom leben, 40, 10, würde die Stadt verschont bleiben. Sodom hatte etwa, man kann das sagen, von den Ausmaßen der Stadt 10.000, 20.000 Einwohner. Also auf gut Deutsch, 1 Promille hätte genügt. 1 Promille Gerechter hätte genügt und die Stadt wäre verschont geblieben. Es gab leider nur Lot, sein Weib und die 3 Töchter. Aber es braucht nicht das illusorische Ziel, dass die gesamte Bevölkerung bis hin zum Bundespräsidenten bekehrt wird, sondern es genügt, wenn wir mehr werden und wenn wir die 10 Gerechten von Sodom stellen. Immer wieder hat der Himmel gewarnt. Und in dem Sinne sind Marienerscheinungen zu betrachten. Wir werden gewarnt, weil wir einen lebendigen Gott haben, der uns liebt und darum ermahnt. Genau wie ein liebevoller Vater dem Kind sagt, bitte berühre nicht die Herdplatte, wenn Mama kocht. Und da kann man darauf hören oder man kann sagen, das ist eine Drohbotschaft. Der droht mir ja, der Papa. Wenn er sagt, du verbrennst dir die Finger und kann es ignorieren und kann den Versuch machen und kann wirklich verbrannte Pfoten haben. Aber man wäre doch klug, wenn man auf eine Warnung hört. Es würde mich sehr wundern, wenn in Zeiten der Verwirrung wie dieser der Himmel nicht sprechen würde. Wenn wirklich die neuesten Marienbotschaften, mal abgesehen von Medjugorje, wo ja, ich will mal sagen, mehr eine geistliche Ermutigung und Ausrichtung und spirituelle Inspiration stattfindet, aber nicht die großen Warnungen. Am Anfang ja, wo die Geheimnisse offenbart wurden, aber momentan die Botschaften sind mehr, dass wir auf dem richtigen Weg bleiben. Spirituelle Aphorismen, die wertvoll sind, die sehr wertvoll sind, aber die großen Warnungen sind es eben nicht, wie in Fatima, wie in Garabandal, wie in La Salette. Es würde mich sehr wundern, wenn die Irrwege, die gerade in Deutschland, in meinem Land gegangen werden, wo mit einer Stimme Mehrheit beim synodalen Weg beschlossen wurde, darüber zu reden, ob wir überhaupt noch Priester brauchen. Was für eine völlig irrige Diskussion. Ohne Priester keine Sakramente, und die Sakramente sind die Garantie für unser Heil, ohne Sakramente kein Heil. Es gab Marienerscheinungen in Nordspanien, in Garabandal, wo die Gottesmutter den Kindern sagte, wenn ihr einen Engel seht und einen Priester seht, dann grüßt vorher den Priester, weil der kann konsekrieren. Der kann Brot und Wein in Leib und Blut meines Herrn verwandeln, meines Sohnes verwandeln, hat die Gottesmutter gesagt, unseres Herrn verwandeln. Der Engel kann das nicht. Engel können nicht konsekrieren, genauso wenig wie, Entschuldigung, meine Damen, Frauen, weil der Herr nur die Apostel bevollmächtigt hat. Er hat nicht mal die Engel bevollmächtigt. Ihr seid ja Engel, ihr könnt nicht konsekrieren, liebe Damen. Dafür können wir nicht Mutter werden. Wir können keine Kinder auf die Welt bringen. Wir können Kinder zeugen, als Männer aber nicht auf die Welt bringen. Also die Kirche soll ihr Heil, ihre Heilsmittel verlieren, wenn das Priestertum in Frage gestellt oder verweltlicht wird. Aber auf der anderen Seite, Gebete wirken. Gestern war eine Entscheidung im synodalen Weg mit einer knappen Abstimmung, wo wirklich die Drittel-Sperrmajorität, die Bischöfe brauchten, gerade mit einer Stimme Mehrheit erreicht wurde, wo es um ein unsägliches Papier ging, wo die gesamte Sexuallehre und Morallehre des katholischen Katechismus über den Haufen geworfen werden sollte. Aber es haben so viele gute Katholiken gebetet, dass in der Tat diese Abstimmung scheiterte. Diese 21 Bischöfe haben sich für die Kirche Gottes entschieden, die anderen leider für die Kirche der Menschen. Und in dem Kontext, wir werden gleich noch darauf kommen, wie gesagt, halte ich persönlich, und ich kann natürlich dem Urteil der Kirche nicht vorgreifen, ja, wir können uns die Botschaften anhören, wir können auf unser Herz hören, und wenn wir sie als Aufruf zur Bekehrung nehmen, können wir nichts falsch machen. Wenn wir eine Privatoffenbarung als Aufruf zur Bekehrung nehmen und unser geistliches Leben innerhalb der Kirche intensivieren, können wir nichts falsch machen. Und es gibt ein klares Kriterium, meine Damen und Herren, wie man echte und falsche Privatoffenbarungen unterscheiden kann. Die echten Privatoffenbarungen führen in die Kirche, führen den Gläubigen in die Kirche. Die Falschen führen ihn davon weg. Zum Beispiel das Buch der Wahrheit, das sogenannte Buch der Wahrheit, wo unsägliche Verschwörungstheorien über den Vatikan und Papst Benedikt und Papst Franziskus verbreitet werden, führt in Schisma, führt weg von der Kirche, vom Herzen der Kirche, vom Rom, vom Papsttum, vom Vatikan. Und Daran allein sieht man schon diese Prophezeiungen, dieses Buch, diese Privatoffenbarung, die auch über automatisches Schreiben, also eine okkulte Praxis entstand, ist falsch. Aber hier die Botschaften von Sievernich führen die Menschen in die Kirche zu den Sakramenten und das ist eine positive Entwicklung. In den Botschaften von Sievernich sagte das Prager Jesuskind, der Herr in Kindsgestalt, und wir hören gleich noch davon, dass er uns seine Barmherzigkeit erweist, weil er der König der Barmherzigkeit ist. Schaut nicht auf die Welt, denn das Übel wird sich in der Welt verbreiten. Schaut auf mich. Welch wunderbarer Appell an jene, die sagen, die Kirche muss ja sich an der Welt orientieren, an der Wissenschaft, am Zeitgeist, an den Menschen. Nein, die Kirche muss sich nur an ihm orientieren. Übrigens dasselbe, was Papst Benedikt in seiner letzten Ansprache auf der Deutschlandreise 2011 sagte, wo er die gesamten Köpfe des katholischen Deutschlands eingeladen hat nach Freiburg und eine Ansprache gehalten hat, die sein geistliches Testament an Deutschland war und die Entweltlichung der Kirche, der verweltlichten Kirche in Deutschland forderte. Und kaum war er im Flieger, kamen Kardinal Marx und damals Bischof Zollitsch von der Deutschen Bischofskonferenz an den Tisch der Pressekonferenz und sagten, ja, der Heilige Vater sprach ja nicht von Deutschland, wir waren ja gar nicht gemeint. Aber das braucht die Kirche, Entweltlichung, Hinwendung zum Herrn hin. Denn der Name Kirche kommt vom griechischen Kyriake, vom Kyrios, vom Herrn, die dem Herrn gehörige und nicht die der Welt gehörige. Interessanterweise hat die heilige Faustina Kowalska, die von Johannes Paul heilig gesprochene Nonne aus Krakau, Lagniewniki, die dem barmherzigen Herrn geschaut hat, diese wunderbaren Bilder, die wir kennen, Jeschu ufam topje, Jesus, ich vertraue dir, im Deutschen, ich vertraue auf dich, ist eigentlich falsches Polnisch, aber wie auch immer, auf jeden Fall, falsche Übersetzung, auf jeden Fall, die hat vom Herrn diktiert bekommen, noch bevor ich als Richter kommen werde, komme ich als König der Barmherzigkeit. Wie akut Warnungen eintreffen können, haben wir, und wie auch Gebet helfen kann, haben wir im vergangenen Jahr erlebt. Ich weiß nicht, wie viel Sie in Österreich mitbekommen haben von den Naturkatastrophen, die wir in Westdeutschland gehabt haben, Mitte Juli vergangenen Jahres, wo wirklich kleine Bäche auf einmal ganze Dörfer weggeschwemmt haben, wo zwar über 200 Menschen starben in den Fluten, in einem grauenvoll starken Regen, wo also Hunderte von Litern, 190 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden auf die Erde niedergingen, kleine Bäche anschwellen ließen, es Erdrutsche gab, 10 Milliarden Euro Schaden. Und inmitten der Region, genau 11 Kilometer entfernt von dort, wo das Foto entstand, dieser gewaltige Erdrutsch bei Erfstadt, liegt ein kleines Dorf, was völlig verschont blieb, Sievernich, wo die Marienerscheinungen stattgefunden haben, wo gebetet wurde, wo noch einen Tag vorher, 33 Stunden vorher gebetet wurde und in einer Erscheinung der Herr sagte, es kommen schlimme, schlimme Katastrophen, aber wenn ihr betet, kann es abgemildert werden. Und in der Tat drohten drei Stauseen, da drohten die Dämme zu brechen. Und dann hätte es Tausende von Todesopfern gegeben, aber wie durch ein Wunder. Und die Fachleute sagen, es war ein Wunder, wie durch ein Wunder hielten die. Die Seherin von Sievernich, die Frau, die diese Botschaften bekommt, die übrigens vom Bistum Aachen wohlwollend betrachtet werden. Sowohl der ehemalige Bischof von Aachen, Bischof Mussinghoff, wie auch der heutige Bischof von Aachen, Herr Dieser, Bischof Dieser, Monsignore Dieser, stehen Sievernich offen und wohlwollend gegenüber. Es gibt kein Verbot, es gibt keine irgendwo Beschränkungen. Im Gegenteil, nun wird den ab vergangener Woche oder ab vergangenen Monat wurde den Gläubigen wieder die Pfarrkirche zur Verfügung gestellt. Und die Seherin, die Frau Manuela Strack, die diese Botschaften empfängt, ist eine ganz bodenständige Frau, die im Lebensstand, ist verheiratet mit einem Finanzbeamten im Ruhestand mittlerweile, war Einkäuferin bei der Metro, Familienmutter, hat einen Sohn, der gerade in Aachen studiert, hat Pferde im ländlichen Raum aufgewachsen, im bäuerlichen Milieu aufgewachsen. Eine einfache, bodenständige, klare, überhaupt nicht überspannte, überhaupt nicht realistische, überhaupt nicht hysterische, sondern völlig realistische Frau. Und sie steht im Mittelpunkt dieser Erscheinungen. Wir werden uns gleich anschauen, genau was geschah. Nun kann man erst mal fragen, warum der Ort Sivernich? Weil Sivernich dort liegt, wo das christliche Heilige Römische Reich seinen Ursprung nahm, dem auch Österreich angehörte. Das österreichische Kaisertum steht ja in der Nachfolge des römischen Kaisertums und des deutschen Kaisertums. Und dann fand diese Spaltung statt. Und dann gab es im 19. Jahrhundert eben auch noch einen deutschen Kaiser. Aber ursprünglich gab es nur den einen Kaiser, der in den vergangenen Jahrhunderten aus dem Hause Habsburg kam und war Österreich Teil von dem Heiligen Römischen Reich. Und darum ist das also auch für uns hier in Österreich relevant. Die Missionare, die auch iroschottischen Missionare, die Missionare, die dann im Osten von Deutschland auch teilweise in Österreich gewirkt haben, in den Gebieten, die nicht Teil vom Römischen Imperium waren, die kamen ja viel später. Aber dieses Kernland, das alte Frankenreich, wo Karl der Große regierte und wie gesagt die Renovatio Imperii Romani, die Wiederherstellung des Römischen Imperiums durchführte, ist eben die Region Aachen, westlich vom Rhein, das alte Römische Reich. Und dort, wo Sivernich liegt, das ist wirklich an dem Dreieck, praktisch Köln, Aachen, Trier, wo auch die bedeutendsten Wallfahrten in Deutschland stattgefunden haben, Aachen, die Heiligtumsfahrt mit dem Mariengewand, mit dem Schürztuch des Herrn, dem Tuch, das der Herr am Kreuz getragen hat, mit den Windeln des Herrn und vielen anderen bedeutenden Reliquien, Trier mit dem heiligen Rock, dem heiligen Nagel und dem Körper vom heiligen Matthias, dem einzigen Apostelgrab nördlich der Alpen, wo die heilige Helena war, wo der heilige Athanasius hin verbannt war, wo der heilige Ambrosius geboren wurde und eben Köln mit den heiligen drei Königen und den Kölner Märtyrern, der heiligen Ursula, die ja dort ihr Martyrium erlitt mit den sie begleitenden Jungfrauen. Also hier kam das Christentum nach Deutschland über die Römerstraßen aus Gallien und wurden dann die ersten Bistümer in Köln, in Mainz und in Trier gegründet. Aber das Entscheidende war was ganz anderes. Die Gründung des christlichen Frankenreiches fand genau dort statt. 4 Kilometer von Sivernich entfernt in Zülpich hatte der Frankenkönig Chlodwig eine Schlacht ausgetragen mit den Alemannen und er hat vorher ein Gelübde abgelegt, wenn er die Schlacht gewinnt, würde er sich und seine Franken katholisch taufen lassen. Katholisch betone ich, weil viele germanische Stämme damals Arianer waren, also Anhänger einer Irrlehre. Und er gewann die Schlacht, er hat sich dann in Reims katholisch taufen lassen und so entstand das katholische Frankenreich, was dann Karl der Große 300 Jahre später übernahm, vom Papst zum Kaiser gekrönt wurde und damit im Endeffekt dieses Heilige Römische Reich, später Heilige Römische Reich Deutsche Nation, begründete. Also ist die Region schon prädestiniert. Und die alte Krönungsstraße der deutschen Kaiser die ursprünglich in Frankfurt gewählt wurden, in Aachen gekrönt werden, führt direkt durch Sievernich. Diese Straße wurde dann später erweitert nach Nürnberg und dann nach Prag, Prag, das Aachen des Ostens, wo dann auch mal die Reichskleinodien, die heute in Wien liegen, lange aufbewahrt wurden, zeitweise auch in Nürnberg. Und so gibt es eine direkte Achse von Prag nach Aachen. Und da fragt man sich, warum das Prager Jesuskind in den Krönungsinsignien der deutschen Kaiser dort erscheint, praktisch im Vorhof von Aachen. Aber es gibt in Sievernich noch einen Faktor, der eine Rolle gespielt haben mag. Es gab einen Mörderer-Pfarrer im Dritten Reich, einen Pfarrer Aleph, der mutig Hitler widerstand und der dann auch im KZ Dachau starb. Der hat in dem Pfarrhaus gelebt, in dessen Pfarrgarten ein Teil der Erscheinungen stattgefunden hat. Und es gab Marienerscheinungen in Düren in unmittelbarer Nähe ab 1949, wo die Gottesmutter einer einfachen Frau, der Näherin Gertrud Pfink, erschien und verschiedene Dinge ankündigte: die Gefahr eines Dritten Weltkrieges, die Gefahr, dass Russland Westeuropa überfällt, die Gefahr einer Kirchenverfolgung, die Gefahr einer Entwicklung hin zur Gottesferne, einer Krise der Kirche, alles Dinge, die heute sehr aktuell klingen. Und wo dann die Gottesmutter sagte, bei einer ihrer Erscheinungen, sie würde das gesamte Umland zur Terra Sancta Maria weihen und nicht Blumen wie in Guadeloupe und nicht Quellen wie in Lourdes werden hier entsprießen, ich werde die Städte und die Menschen segnen und stärken, die mein Antlitz hier gesehen. Und meinte damit ausdrücklich auch das Gebiet zwischen Düren und Aachen, wo der Pilgerweg nach Aachen verlief und damit auch Sievernich. Nun kommen wir zu Frau Strack. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Wie gesagt, eine Frau, die mit beiden Beinen auf im Boden steht. Es wurde ausgerechnet an einem Fatima-Tag am 13. April geboren, im Fatima-Jubiläumsjahr 67, als Papst Paul der VI. Auch eine Fatima-Madonna den Deutschen weihte und auf Pilgerreise schickte und hat dann in einer katholischen, gut katholischen, aber nicht übermäßig frommen Familie gelebt. Man hat zwar täglich gebetet, Heilige Messe besucht, aber eben war nicht übertrieben fromm. Hat ein Fachabitur gemacht, war Anwaltsgehilfin, später Einkäuferin bei der Metro, wie gesagt, technischen Einkauf, hat ihren Mann geheiratet, Familienmutter, ich habe es schon erwähnt. Es gab ein Erlebnis in der Kindheit, was vielleicht ein klein wenig vorweg nahm, was später geschah. Da haben ihre Eltern einen Ausflug gemacht nach Banneux, ein Wallfahrtsort in Belgien, von der Kirche anerkannt. Da waren 1933 Marienerscheinungen. Und sie war aber von ihrem Religionslehrer her derart gegen die Marienverehrung indoktriniert worden, dass sie gar nicht mit den Eltern in die Kirche gehen wollte, sondern auf dem Platz wartete. Aber dann auf einmal eine wunderschöne weiße Frau sah und dachte, das wäre eine Statue und sich völlig wunderte, dass alle Menschen daran vorbeigingen, niemand eine Kerze aufstellt, niemand sich bekreuzigt, irgendwas. Alle interessierten sich nur für die sehr viel banalere Statue der Gottesmutter, die dort an einer anderen Stelle stand, aber nicht für diese viel, viel schönere, weiß leuchtende Statue. Und dann erzählte sie den Eltern davon und die meinten, da steht doch keine Statue, was du dir wieder einbildest. Dann etwas später fuhren sie wieder hin, sie schaute nach, da stand wirklich keine Statue. Fragte ein Priester, ob da je irgendwas hingestellt werden würde. Nein, nie. Und da vermutet sie heute, das könnte schon mal eine erste Vision, eine Vorbereitung gewesen sein, genau wie die Kinder von Fatima ja auch erstmal schemenhaften Engel gesehen haben, bevor der Engel ihnen dann erschien und dann erstmal in Erscheinungen stattgefunden haben. Frau Stark hat dann im Jahre 98 ein Bild der schwarzen Madonna von Maria Einsiedeln geschenkt bekommen. Da hat sie dann künftig ihre täglichen Gebete verrichtet, aber es waren Vater Unser und Ave Maria. Sie kannte nicht mal den Rosenkranz. Aber im Jahre 2000, in dem Jahr, in dem der heilige Papst Johannes Paul II. Die Welt der Gottesmutter anvertraute, das neue Jahrtausend der Gottesmutter anvertraute, da wurde die Fatima-Statue extra wieder eingeflogen nach Rom, wie damals 84 bei der Weltweihe. Und da hatte sie auch ihre erste Erscheinung, muss man sagen. Sie hörte die Stimme der Gottesmutter beim Gebet. Kinder, versammelt euch gemeinsam zum Gebet. Einen jeden von euch habe ich gerufen. Ruft ihr den Namen meines göttlichen Sohnes an. Werdet lebendige Gebetsperlen meines Rosenkranzes. Werdet mein lebendiger Rosenkranz. Der Begriff war ja völlig fremd. Ich habe ihr später beigebracht, dass es in Frankreich im 19. Jahrhundert eine fromme Witwe gab, die einen lebendigen Rosenkranz ins Leben gerufen hat. Und dann noch mal 100 Jahre später, in den 30er Jahren in Krakau, gab es den Turanowski, einen Schneider, einen frommen Schneider, der auch eine Gruppe lebendiger Rosenkranz begründet hat, wo einfach jeder sich verpflichtet, jeden Tag den Rosenkranz zu beten, wo man sich einmal in der Woche getroffen hat zum gemeinsamen Gebet und wo ein junger polnischer Philologiestudent und Schauspieler, Hobby-Schauspieler hinfand und den Glauben und seine Berufung fand, Karol Wojtyła, Johannes Paul II., der lebendige Rosenkranz von Krakau. Und da sagt die Gottesmutter, werdet mein lebendiger Rosenkranz. Und drei Aufrufe gab es. Manuela wurde auch gesagt, suche eine Kirche, wo es eine Fatima-Madonna gab. Und sie hörte dann über Freunde, nachdem sie in den Kirchen in Düren, in ihrem Wohnort geschaut hat, da gab es nirgendwo eine Fatima-Madonna. Hier hätte sie hingehen können, hier ist eine Fatima-Kapelle, aber es war dann doch etwas weit von Düren. Und dann hörte sie in Sivernich, da steht eine Fatima-Madonna, die hat mal eine Pilgerin mitgebracht, eigentlich für ihre eigene Pfarrei. Der Pfarrer wollte die nicht, dann hat sie rumgefragt. Der Pfarrer von Sivernich wollte sie haben, weil im Zweiten Weltkrieg in Sivernich schon drei Marienerscheinungen stattgefunden haben, in der Pfarrkirche Menschen, die Gottesmutter gesehen haben wollen. Und dann fragte sie den Pfarrer, Pfarrer Klemann hieß er, und er sagte, klar könnt ihr dort euch treffen und eine Gebetsgruppe machen. Ich war dem Pfarrer immer froh, wenn die Gläubigen mal was auf die Beine stellen, Laien mal was auf die Beine stellen, ein Gebet kann man ja machen als Laie. Eine Gebetsgruppe können auch Laien gründen. Und kaum war das erste Treffen der Gebetsgruppe, da spürte Manuela eine große Hitze, nahm auf einmal die Umwelt nicht mehr wahr, fiel in Ekstase und hörte die Worte der Gottesmutter, die sie langsam wiederholte und die sich Maria die Makellose nannte. Allein der Name ist schon genial, weil das ist die viel bessere Übersetzung von Immaculata. Das Dogma der Immaculata hat ja Pius IX. 1854 verkündet und wir sagen auf Deutsch die unbefleckte Empfängnis und das verstehen nur ein paar Insider, die meisten Katholiken sogar verstehen das falsch und denken, damit wäre die Jungfrauengeburt des Herrn gemeint, dass Maria als Jungfrau den Herrn empfing und das wäre die Befleckung durch Sexualität, die gemeint wäre und sie eben unbefleckt würde bedeuten, dass sie ohne befleckende Sexualität schwanger wurde. Das ist völliger Humbug. Die unbefleckte Empfängnis bedeutet, Maria wurde vor ihrer Geburt vorab erlöst und von der Erbschuld befreit und war die erste Frau seit Eva, darum die neue Eva, die ohne Erbschuld, ohne Erbsünde geboren wurde. Und dieses ganze befleckte und unbefleckte Empfängnis ist eben in dem Wort die Makellose nicht mehr zu finden. Das ist viel klarer für den modernen Menschen, Maria ohne Makel, ohne das Makel der Sünde. Und wie gesagt, ist dem Wort Immaculata auch sehr viel verwandter. Und die erste Botschaft war, die Mutter geht dem göttlichen Sohn voraus. Und da wurde schon angekündigt, dass es irgendwann Christus Erscheinung geben würde, aber natürlich hat das damals keiner verstanden. In der Welt herrscht großer Glaubensabfall, doch meine Kinder, ich rufe die meinigen, so ich euch täglich rufe, seid wachsam und betet die Gnadenperlen, öffnet mir euer Herz und mein Herz wird euch ebenso offen sein. Der Glaubensabfall war im Jahre 2000 noch mit Abstand nicht so schlimm wie heute. Da dachte man noch, in der Kirche wäre alles mehr oder weniger in Ordnung. Und doch wird das schon angekündigt. Zur Ekstase kann ich noch mal sagen, es ist eben ein Gefühl der Entrückung. Man sieht diese Herrlichkeit des Himmels, diese Herrlichkeit der Erscheinung, das von keiner Statue ausgedrückt werden kann. Keine Statue kann diese Schönheit aufweisen, die Gottesmutter in einer Erscheinung hat. Überhaupt die Vision des Himmels, die Leichtigkeit, die man spürt. Sie nimmt die Außenwelt nicht wahr. Wissenschaftler Professor Meesen von der Universität Louvain in Belgien, katholische Universität, hat sie mit Nadeln gestochen, hat ihr mit starken Taschenlampen in die Pupillen geleuchtet, keine Pupillenveränderung, keinen Schmerz gespürt bei den Erscheinungen. Aber wenn sie dann aus der Ekstase erwacht, fühlt sie sich, als wäre sie 500 Kilo schwer und ist erstmal konfrontiert mit der Welt und der Gottesferne dieser Welt. In den folgenden Jahren hatte, wie gesagt, erstmal 5 Jahre lang sie 53 Erscheinungen bei den Geburtstreffen, 53 Erscheinungen der Gottesmutter. Am Anfang kamen ein paar Neugierige, die davon gehört haben, hat sich rumgesprochen, dann kamen Hunderte, dann Tausende Schaulustige wie Beter. Der Pfarrer war bald von der Echtheit der Erscheinungen überzeugt, weil es viele Wunder gab, Gebetserhörungen, Heilungen gab, auch Kollektivvisionen, ich komme noch drauf, gab. Die wissenschaftliche Untersuchung es als echt erwiesen hat. Der Bischof von Aachen hat einen seiner besten Theologen, den späteren Weihbischof Dr. Bündgens, als Seelenführer hingeschickt, der auch überzeugt war von der Echtheit der Erscheinungen. Und so hat Bischof Mussinghoff, der damalige Ortsbischof von Aachen und damit der Zuständige, gesagt, also ich finde überhaupt nichts, was der Offenbarung und der Lehre der Kirche widerspreche, und segnet sowohl die Seherin wie auch die Gläubigen, die nach Sivanich strömen. Die Botschaft damals der Makellosen, der Gottesmutter war, ihr meine Kinder werdet meine Kirche nur noch schwinden sehen, was leider auf tragische Weise wahr wurde. Jedoch die jüngere Generation, die des Gebetes bedarf, wird die Kirche erneuern. Seht die wunderbaren jungen Menschen, die nach Medjugorje pilgern, die auf die Weltjugendtage pilgern, die Night Fever veranstalten. Da erwacht der Glaube neu. Die Finsternis plant eine Weltreligion, die der göttlichen Wahrheit fern ist. Alles soll vereinheitlicht, verweltlicht, weltlich vereinheitlicht werden, unter der Voraussicht, Einigkeit und Frieden auf der Erde zu finden, wenn es keine Unterschiede mehr gibt zwischen den verschiedenen Religionen. Doch das ist nur eine Scheinreligion, die die Menschen lenkbar machen soll. Ist der Zeitpunkt auf der Erde erreicht, wird es gewaltige Umbrüche geben. Besonders Europa wird davon betroffen sein. Das ist der Grund für mein Kommen. Seht, wie oft bin ich in Europa schon erschienen. Doch all diese Ereignisse sollen euch nicht ängstigen, denn diese müssen geschehen, damit mein göttlicher Sohn zu euch kommen kann und ihr ihn erkennt und empfangt, wie es einem König gebührt. Meine Kinder, ich gehe meinem Sohn voraus, seid gesegnet. Es geht fast dem Ende der Kirche zu, so glauben die Treuen. Die Gottlosen sehen darin eine Öffnung der Kirche für die Laien. Ich aber werde dem entgegenwirken. Es wird ihnen nicht gelingen, die Kirche, den Leib Christi, zu zerstören. Da wurde schon im Jahre 2001 der synodale Weg in Deutschland, dieser gigantische Irrweg der Kirche in Deutschland, vorausgesagt. Aber genau beschrieben. Das war damals völlig undenkbar. Damals wäre ein Bischof, der sagt, Homosexualität ist keine Sünde, sofort nach Rom gerufen worden und aufgeklärt worden und verdonnert worden, dass er den Katechismus von vorne bis hinten liest. Ich rufe auf, meine Kinder, ich rufe auf zu Gebet, Opfer und Buße. Die weltlichen Menschen werden meinen Ruf nicht verstehen, doch mein Wirken in dieser Kirche, so will es mein Sohn, wird ihnen zeigen, dass der Vater im Himmel alles will, was ich euch sage, dass es sein Plan ist, dass ich zu euch komme vor diesem gewaltigen Umbruch. Und eine der interessantesten prophetischen Visionen im Jahre 2001 sagte schon den deutschen und den argentinischen Papst voraus. Da sah nämlich die Manuela vor der Gottesmutter drei Rosen, eine gelbe auf dem Land Argentinien, eine weiße über Italien, eine rote über Deutschland. Ob nun der nächste Papst italienisch wird, ein Italiener wird, können wir nicht sagen. Es gibt gewiss italienische Papabiles. Einer davon hat gerade am, was war es, vorletzten Wochenende, wann war das Konsistorium, am vorletzten Wochenende, wenn wir heute Freitag haben, wenn wir das schon als Wochenende rechnen, zum Kardinal ernannt vom Papst Franziskus, auf jeden Fall Argentinien und Deutschland wurde vorhergesagt. Dann hat am 7. Oktober 2002 Manuela eine Art, ja ähnlich den drei Geheimnissen von Fatima, die drei Schlüsselgeheimnisse bekommen, die sie damals nur dem Heiligen Vater übergeben sollte, nun aber mittlerweile die Erlaubnis bekommen hat vom Himmel, sie zu veröffentlichen. Darum stehen die auch in dem Buch drin. Hier ist die Originalniederschrift, sie hat dann eine notariell hinterlegte Kopie davon gemacht. Und was dort angekündigt wurde, so viel davon traf schon ein. Unter anderem, dass der Islamismus sich ausbreiten würde und einen Krieg gegen das Christentum führen würde, erst im Nahen Osten, dann in Europa. 9/11, was 2001 war, war ja nur ein Angriff auf die Vereinigten Staaten. Nicht auf die Christenheit. Das ist ein großer Unterschied. Al-Qaida hat keine Christenverfolgung betrieben, nur der Islamische Staat. Und der wurde sehr viel später, wir kommen gleich noch drauf, 2013 gegründet. Eine Bedrängnis der Kirche, weil viele Priester nicht mehr Jesus folgten. Leider auch wahr. Es hat eine Umfrage gegeben, dass 35% der Priester in Deutschland nicht mehr an die Realpräsenz des Herrn in der Eucharistie glauben und 40% glauben nicht mehr an die leibliche Auferstehung des Herrn. Die Kirche stand kurz vor dem Zerfall ihrer eigenen Zerstörung. Rom wird überfallen, der Papst muss in den Untergrund. Eine öffentliche, weltliche Zugangskirche dümpelte vor sich hin, unwirksam, da sie nicht die Kirche Christi war. Eine Schreckenszeit, in der die Sünde regiert und die Menschen manipuliert werden, die Macht des Mammon unterstützte die Regierenden. Haben wir heute Schwab, Soros, bestimmen die Politik. Gates. Bürgerkriege und eine Woge der Gewalt sind die Folge auf dem Verborgenen. Die drohen nun, wenn die Versorgung nicht mehr gewährleistet ist. Schwere Naturkatastrophen, aber in Sivanich würde das Zentrum des makellosen Herzens Mariens entstanden und nach Jahren der Unschlüssigkeit folgt der Sieg Mariens. Die Gottesmutter schützt ihre Kinder. Die marianischen Priester und Kinder Mariens retten nicht nur die Kirche Christi, sondern unter großen Opfern die Welt. Und dann steht die Wiederkunft des Herrn bevor. Eine wörtliche Aussage, nur exemplarisch. Der Stein ging gegen das Kreuz, der Stein vom Mekka. Die islamistischen Gruppen, ich sah viele an verschiedenen Orten, organisierten sich und führten mehrere Anschläge und Gräueltaten in allen Teilen der Welt aus. Es begann eine furchtbare Christenverfolgung durch den Islam. Ich sah die Völker des Ostens, wie sie Christen marterten. 2001 noch undenkbar, das begann nach dem arabischen Frühling mit den Revolutionen in den arabischen Ländern, in Syrien, im Irak. Im Irak lebten 2001 noch 1,5 Millionen Christen in Frieden und Wohlstand unter Saddam Hussein. Die wurden in den folgenden Jahren durch die Terrorgruppen vertrieben. Heute leben noch 100.000 dort. Auch die Bedrängung der syrischen Christenheit durch die Terrorgruppen im syrischen Bürgerkrieg. Die Bedrängung der Kopten durch die Moslembruderschaft und so weiter und so fort. Sie sehen hier die koptischen Märtyrer von Libyen, die vom Islamischen Staat ermordet wurden. Eine auf erschütternde Art und Weise eingetroffene Prophezeiung. Und dann endlich durfte 2004 eine Bekannte von Manuela, eine deutsche Schauspielerin, Birgit Bergen, eine fromme Katholikin, die eine Audienz bei Johannes Paul hatte, hat dann den versiegelten Umschlag dem Heiligen Vater übergeben. Bei einer Mittwochsaudienz im Vatikan. Und damals war es Sitte, Manuela war im großen Saal, aber prima fila, also Begegnung mit dem Heiligen Vater hatte Frau Bergen. Und damals war es üblich, wenn man am Mittwoch als deutscher Pilger oder deutschsprachiger Pilger nach Rom kam, am Donnerstag um 7 Uhr früh, jeden Donnerstag 7 Uhr früh, hat Kardinal Ratzinger im Campo Santo Teutonico zelebriert. Da ging man hin und da gingen die beiden, Frau Bergen und Frau Strack, auch hin. An dem Moment, wo Frau Strack, Papst, also Kardinal Ratzinger sah, hatte sie eine Eingabe, fiel auf die Knie und sagte, Heiliger Vater. Ein Jahr vor dem Konklave, auf dem er gewählt wurde. An der Stelle, wo diese drei Schlüsselgeheimnisse, Sie finden im vollständigen Text im Buch, wo die übermittelt wurden, hat die Gottesmutter auch den Boden gesegnet und hat gesagt, hier wird ein Brunnen entstehen und es werden viele in dem Wasser werden vielen Leidenden Linderung geschenkt. Genau das hat man gemacht. Man hat dann mit viel Widerstand, den es dagegen gab, von der Stadt her, von den Behörden her, hat man den Brunnen dann eben doch gebohrt. Und es gab sehr viele Heilungen von Kranken, die das Wasser getrunken haben. Damit beende ich den Überblick über die Marienerscheinungen zwischen 2000 und 2005.
Sie hörten eine Live-Aufnahme mit Dr. Michael Hesemann, aufgenommen in der Wallfahrtskirche Maria Schutz am Semmering in Österreich. Das Thema seiner Vortragsreihe von Dr. Michael Hesemann hieß «König der Barmherzigkeit über die Erscheinungen von Sievernich». Nach der Jahrtausendwende kam es in Sievernich, ein Ort ca. 30 Kilometer südwestlich von Köln in Deutschland, zu Erscheinungen der Gottesmutter. Dort offenbarte Maria drei Schlüssel zur Zukunft Europas und der Kirche. 13 Jahre später begann eine zweite Erscheinungsserie, in der Christus als König der Barmherzigkeit in Kindsgestalt die irrende Welt zur Umkehr ruft. Die Botschaften von Sievernich werden bekannt gegeben, ohne dem Urteil der katholischen Kirche vorgreifen zu wollen.